die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
Hallo und herzlich willkommen live von der Talent Pro in München. Mein Name ist Niklas, ich vertrete heute den Alexander Petsch. Live bei mir zu Gast heute Michael Benz. Schön, dass du da bist und dass das so spontan geklappt hat.
Super, danke dir Niklas für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir wollen heute sprechen, erstmal natürlich über dich und dann über den Vortrag, den du hier auf der Messe schon gehalten hast für die VBG. Da gehen wir dann gleich näher ins Detail, aber wir fangen erstmal mit dir an. Wer bist du eigentlich, was machst du? Stell dich gerne einmal vor.
Ja, gerne. Also ich bin Michael Benz. Ich bin bei Yeah HR, bei einer Kreativagentur aus Düsseldorf. Wir machen ausschließlich Employer Branding, also Arbeitgebermarkenentwicklung. Ich bin selber dort in der Strategieabteilung. Ich bin Seniorstratege bei uns. Das heißt, meine Aufgabe ist es, die Arbeitgebermarken zu entwickeln, also aus strategischer Sicht die EVP-Erstellung und die zum Beispiel Interviews und Fokusgruppen durchzuführen und dann die Recruiting- und Social-Media-Strategien daraus abzuleiten.
Dazu hast du ja auch schon einen Vortrag hier auf der Messe gehalten. Da hast du gesagt, die Arbeitgebermarke muss erlebbar sein, aber zuerst von innen, dann nach außen. Hol uns da gerne mal ab, wie du das meinst.
Ja, das liegt eigentlich an einem gewissen Missverständnis, was beim Employer Branding in Deutschland immer so vorherrscht, nämlich dass man Employer Branding macht als etwas, was nach außen, also was ich brauche, um neue Leute zu gewinnen, ne? Also Unterstützung fürs Recruiting. Und der Gedanke ist ja aber der, dass die meisten meiner Mitarbeitenden bleiben ja immer im Unternehmen. Also ich habe vielleicht eine Fluktuation von 10% im Jahr in der Belegschaft. Das heißt aber, 90% meiner Mitarbeitenden bleiben immer da. Aber um die kümmere ich mich irgendwie nicht. Und um die sollte man sich zuerst kümmern, bevor man nach draußen geht. Sonst habe ich immer so ein bisschen diesen Smartphone-Neukunden-Effekt, ne? Also die Neukunden kriegen immer bessere Konditionen als ich, der ich schon 10 Jahre bei O2 bin zum Beispiel.
Was sich immer so ein bisschen unfair auch anfühlt.
Genau, und das fühlt sich unfair an. Und wenn ich für die neuen Mitarbeitenden Kampagnen mache und alles Mögliche, dann fühlt sich das immer so ein bisschen an. Ey, man wirbt nur noch um die Leute, damit sie herkommen, und dann ist sozusagen egal. Und deswegen sollte man beim Employer Branding eigentlich immer zuerst auf die Mitarbeitenden schauen.
Das zuerst auf die Mitarbeitenden schauen, wie genau machst du das? Wie macht ihr das? Was ist da eure Strategie?
Also der Gedanke fängt schon bei der Entwicklung der Arbeitgebermarke an, also wenn es vorher noch keinem Unternehmen gibt und wir entwickeln die, dann ist von Anfang an klar, wir müssen die Mitarbeitenden mit einbinden. Also zum Beispiel, dass man mit circa 5-8% der Belegschaft im Unternehmen einfach spricht vorher in strukturierten Fragebögen, Interviews und Fokusgruppen, dann hat man mit 5-8 oder 5-10% der Belegschaft hat man schon einen guten Spiegel dessen, was Kultur ausmacht, was ist hier gelebte Praxis, was kommt hier nicht so gut an. Und wenn ich darauf aufbauend meine Arbeitgebermarke entwickle, dann habe ich immer die Situation, wenn ich dann nur die Stärken reinnehme, zum Beispiel, sagen wir mal, ein Unternehmen ist besonders nachhaltig, schreibt sich das auf die Fahne. Und ich rede mit den Mitarbeitenden und 2/3 aller Mitarbeitenden oder 3/4 aller Mitarbeitenden sagen mir, ja, Nachhaltigkeit ist bei uns ein wichtiges Thema. Dann weiß ich genau, diesen Punkt, den kann ich jetzt auch nach außen tragen, Nachhaltigkeit, weil innen und außen ist deckungsgleich. Das heißt, wenn jemand von außen das sieht, dann sagt er, wow, die sind ja sehr nachhaltig. Und wenn er im Unternehmen dann anfängt, dann erlebt er es genauso. Und deswegen sollte man es immer zuerst innen betrachten. Und andersrum, wenn Mitarbeitende dann die Arbeitgebermarke sehen, und die bezieht sich jetzt in dem Beispiel sehr viel auf Nachhaltigkeit, dann sagen die alle oder ein großer Teil der Mitarbeitenden sagt dann, ja, genau. Genau so ist es bei uns. Und dann habe ich eine möglichst hohe Schnittmenge.
Auch im Vorgespräch ist mir ein Gedanke gekommen, ich frage mich, ob das zutreffend ist, dass die Mitarbeiter am Ende eigentlich ja dann auch die besten Markenbotschafter sind für die eigene Firma.
Wann bin ich aber Markenbotschafter? Natürlich nur, wenn ich mich mit etwas identifiziere. Also wenn du Nikes trägst, dann trägst du die nur, weil du mich mit irgendwas identifizierst, zum Beispiel. Und so ist es natürlich mit dem nach außen gehen genauso und noch viel schlimmer. Also ich empfehle keinem meiner Freunde meinen Arbeitgeber, wenn ich nicht 100% da dahinter stehe. Weil der Markenbotschafter oder je nachdem, wie man es jetzt nennen mag, das mache ich natürlich nur, wenn ich mit möglichst vielen Punkten der Arbeitgebermarke auch persönlich übereinstimme.
Jetzt habe ich das Gefühl, und das hatte sich ja auch im Vorgespräch schon so ein bisschen rauskristallisiert, dass gar nicht so viele Unternehmen so wahnsinnig auf dem Schirm haben, dass das gar nicht so sehr gelebt wird.
Das ist leider so, ja. Also die klassischerweise versteht man in Deutschland Employer Branding als ein etwas, was ich brauche, wenn es Recruiting nicht läuft. So, dann brauche ich noch zusätzlichen Aufwand sozusagen, um die Leute ranzuholen.
Also was man eigentlich eher lieber nicht machen würde, aber gut, wenn es sein muss, dann...
Es kostet halt vor allem Geld. Es kostet Geld und es kostet Zeit. Und Geld und Zeit im Recruiting oder in HR auszugeben für etwas, was keine neuen Leute ranschafft, ist immer eine Ausgabe, um die ich kämpfen muss. So, also ich kriege immer leichter Recruiting-Budget, wenn ich Stellen besetzen muss, als wenn ich sagen würde, hey, Employer Branding würde ich jetzt mal gerne nach innen machen, da wird jeder sagen, ja, aber was haben wir davon? Und deswegen, das verändert sich heute schon, aber es wird leider immer noch viel zu oft vergessen, dass die Mitarbeitenden nicht einfach da sind, weil die schon, ne, sondern dass ich da immer noch auch was tun muss.
Wie genau geht das denn? Wie mache ich denn diese Marke erlebbar nach innen?
Also der erste Punkt ist, haben wir ja schon gemacht, den ersten Punkt hast du schon getan, nämlich du hast die Mitarbeitenden im Idealfall in die Arbeitgebermarke mit einbezogen. Wenn du jetzt die Arbeitgebermarke hast, ne, dann hilft es dir natürlich auch zu sagen, ich schaue mir mal an, was die anderen machen. Also ich schaue mir erstmal an, so im Umfeld, ne, wie positioniere ich mich da am besten? Zum Beispiel beim Wettbewerb, wie machen die das? Und dann schauen, was macht uns stark, was macht der Wettbewerb gerade? Und dann davon eine klare Trennung ziehen. Was oftmals falsch gemacht wird, ist, dass die Positionierung nicht klar genug vollzogen wird. Ich versuche es vielen Leuten recht zu machen, ich versuche vielen Zielgruppen es recht zu machen und das ist eigentlich der Fehler. Dann bist du quasi everybody's darling, auch intern gegenüber den Mitarbeitenden und die sagen dann, ja, aber was fange ich jetzt mit der Info an? Das heißt, jeder von uns mag es lieber, wenn jemand klare Kante vertritt. Ob mir die dann gefällt oder nicht, das ist nochmal eine andere Baustelle, aber...
Ich weiß, wo ich dran bin.
Genau, jeder weiß, wo er dran ist. Und für den Mitarbeitenden bietet es Orientierung, wenn ich mich als Unternehmen klar positioniere und sage, wenn du kein nachhaltiger Mensch bist, jetzt bei Beispiel Nachhaltigkeit, dann bist du bei uns in der Firma falsch. Das ist ja erstmal eine harte Aussage, aber es ist ja auch eine Aussage, mit der ich dann arbeiten kann als Mitarbeiter, dass ich dann sagen kann, ja okay, ne, dann suche ich mir halt eine andere Firma. Das ist ja auch in Ordnung. Also niemand muss ja überall alles vorfinden können. Und jemand, der neu reinkommt, der sagt, aha, ne, die legen viel Wert auf Nachhaltigkeit, ich bin da eigentlich mehr so ein, ich verballer hier den ganzen Tag Diesel mit dem Auto oder so. Ich spinne jetzt, ne? Aber,
ja, klar.
Aber der Gedanke ist, ich biete auf einmal eine Möglichkeit, mich in einer Welt, wo ich mich permanent entscheiden muss, biete ich eine Entscheidungsgrundlage. Und das ist das Nächste, was man tun sollte. Wenn ich jetzt die Positionierung habe, dann überlege ich mir, okay, welche Maßnahmen, wie gehe ich jetzt ran? Ich will jetzt intern kommunizieren. Also ist der erste Gedanke, kann ich das dauerhaft durchziehen? Also wenn ich das jetzt anfange, ich launche die Arbeitgebermarke nach innen, kann ich das dann jetzt durchziehen bis immer? Also du musst das, wenn du das einmal anfängst, musst du das machen. Das Schlimmste, was du machen kannst, wir machen im Sommer einen Big Launch, yeah, neue Arbeitgebermarke. Und danach, dann meistens sagt dann die Geschäftsführung, so, jetzt haben wir ja Kultur abgehakt. Firmenkultur haben wir jetzt, ne, ist jetzt durch.
Können wir dann in 3-4 Jahren ja nochmal irgendwie drüber
genau,
sprechen?
Genau, wir haben ja so, jetzt, ne, alles abgehakt. Wir wissen ja jetzt, wir sind jetzt divers und nachhaltig und Gemeinschaft und so ist auch irgendwie dabei. Haben wir ja jetzt. Jetzt können wir wieder zum Tagesgeschäft übergehen.
Jetzt können wir uns mal um die wirklich wichtigen Sachen kümmern.
Und das Wichtige ist also, dass ich dabei bleibe. Also ein Beispiel, angenommen Nachhaltigkeit ist eine zentrale Säule meiner Arbeitgebermarke. Dann kann ich zum Beispiel... In meinem Pausenraum kann ich den umstrukturieren, sodass die Mitarbeitenden sehen, ey krass, an jeder Ecke, wo Nachhaltigkeit ein Thema ist, zum Beispiel, ist mein Arbeitgeber da hinterher. Auf dem Parkplatz kann ich sagen, ey, hast den Motor schon abgestellt, ich überspitze jetzt stark, ne? Aber an jedem Mülleimer kann sagen, ey, denk dran, dein Beitrag, bam, danke, uns ist das wichtig. Immer wieder, an jedem Punkt der internen Kommunikation, du kannst bis hin zum, auf dem Klo am Badspiegel, ey, denk dran, ey, wir wollen, letztes Jahr haben wir so und so viel Warmwasser gespart oder so, ne? Also einfach, damit man an jedem Punkt dieser Employee-Journey, die ich durchlaufe, kann ich sehen, mein Arbeitgeber nimmt das wirklich ernst. Und das muss ich mir klar machen, habe ich die Ressource und den langen Atem, das von vorne bis hinten durchzuziehen. Nicht jeder muss hier den Bartspiegel folieren, aber du musst mal irgendwo ein Zeichen setzen.
Du hast gesagt, da muss man immer drum kämpfen, um dann Ausgaben zu kriegen oder ein Budget zu kriegen für so eine Kampagne nach innen. Was bringt das denn dem Unternehmen, außer dass man sagt, okay, die Fluktuation ist vielleicht niedriger, weil sich die Leute eher identifizieren können mit dem Unternehmen. Was sind aus deiner Erfahrung, was sind da die großen Benefits von?
Also es gibt drei ganz große. Das eine ist, also die Krankentage reduzieren, weil Leute nicht am Montag sich einen gelben Wochenschein holen. Ne? Doc Holiday und Sonntagsblues oder Monday Blues. Der zweite Punkt ist, ich kann die Zahl der inneren Kündigungen reduzieren, weil Leute sagen, ey, cool, Ne? Ich finde, da stehe ich jetzt mal ein bisschen dahinter, da lasse ich mal ein bisschen mich mehr mit. Der dritte Punkt, die Fluktuation verringern. Vor allem die Frühfluktuation, das ist der entscheidende Punkt. Wenn ich es intern und extern nicht deckungsgleich habe, ist die Wahrscheinlichkeit unglaublich hoch, dass die Frühfluktuation steigt, weil die Leute reinkommen und sagen, was habt ihr mir denn auf Social Media für einen Schrott erzählt? Das ist ja hier alles gar nicht nachhaltig und ich wollte hier ein nachhaltiges Unternehmen. Ciao, ich habe noch Probezeit, 2 Wochen Kündigungsfrist, ich bin dann mal weg. Und diese dreien, die haben natürlich Begleiterscheinungen. Wenn du merkst, die Geschäftsführung oder der Abteilungsleiter handelt nach krassen Werten, dann kann auch ich nach krassen Werten handeln. Das bedeutet, ich habe eine bessere Abstimmung, zum Beispiel mit den Mitarbeitern. Ich hab Prozesse, die leichter laufen, weil ich sage, hey Leute, wir ziehen an einem Strang. Ich habe die Produktivität, die sich erhöht, weil die Leute sagen, ja komm, wir müssen ja, das ist ja, so sind wir, wir müssen das durchziehen. Die Fehlerquote kann sinken, weil Leute darauf Acht geben, weil denen das wichtig ist und so. Also es gibt sehr, sehr viele einzelne Bausteine, die man nicht auf eine einzelne Maßnahme zurückführen kann, aber wo wir bei unseren Kunden im Orchester aller Maßnahmen sehen, es gibt eine ganz klare Tendenz dazu, dass Unternehmen mit einer konsistenten Arbeitgebermarke nach innen haben eine geringere Frühfluktuation, haben einen besseren Cultural Fit der Bewerbenden, die Betriebszugehörigkeit verlängert sich und so weiter.
Das sind viele Sachen, wo ich denke, das ist auch wahnsinnig emotional auf eine Art und Weise, ja. Ne? Weil viele gehen ja auch einfach arbeiten, weil dann am Ende so und so viel Kohle auf dem Konto landet.
Was ja auch okay ist.
Also natürlich, ist völlig fair und am Ende natürlich geht man schlussendlich arbeiten, damit man seine Miete bezahlen kann und der Kühlschrank nicht leer ist. Jetzt ist aber auch, habe ich das Gefühl, die Marke erlebbar machen und das im Branding ist ein total emotionaler Prozess, der dann ja auch ein Rad ist, was man am Ende ewig weiterspinnen kann.
Richtig, wenn du die Basis hast, wenn du weißt, dass es die Basis die Zustimmung der Mitarbeitenden ist, also wenn du deine Arbeitgebermarke auf Basis der Mitarbeitenden entwickelt hast, dann kannst du dieses Rad die ganze Zeit weiterspinnen, weil du weißt immer, solange du dann deine Social-Media-Maßnahme, deine Firmenfeiern etc. auf diesen Säulen der Arbeitgebermarke ausbalancierst, dann weißt du immer, solange ich das tue, bin ich bei einem Großteil der Mitarbeitenden, ernte ich Zustimmung. Und dann kannst du nicht mehr so stark falsch abbiegen bei all deinen Maßnahmen. Aber theoretisch kannst du das dann weiterspinnen. Es empfiehlt sich dann nach, sage ich mal, 3 Jahren ungefähr, vielleicht in schnell wachsenden Umfeldern, vielleicht auch nach 2 Jahren, aber normalerweise 3 bis 4 Jahre, nochmal drauf zu gucken und zu sagen, ist das noch so? Ist Nachhaltigkeit bei uns wirklich noch so? Weil wir haben jetzt eine Firma zugekauft, die sind da jetzt mit ins Boot gekommen, wir haben uns von einer Abteilung getrennt oder so. Also ab und zu empfiehlt es sich mal, ein kurzes Update zu fahren. Wie sieht denn so eine Inventur aus? Sind wir noch überhaupt so, wie wir mal waren?
Würdest du dann sagen, wenn man das so macht, so eine Kampagne so fährt, dass man nach 3 Jahren ungefähr dann so eine Basis hat, auf der man dann aufbauen kann? Weil wir haben ja eben schon drüber gesprochen, dass es oft schwierig ist, dafür Budget und Kohle zu sehen. Wahrscheinlich auch, weil es schwer absehbar ist, wenn da einer kommt und sagt, das machen wir jetzt und zwar erstmal für immer. Wann würdest du sagen, hat man so eine Basis, wo es dann, stelle ich mir vor jetzt als Laie, dass es dann auch einfacher wird?
Genau, und deswegen auch so mit 3 Jahren, also zum einen, das verändert sich natürlich in 3 Jahren, verändert sich sehr viel schon, aber nach 3 Jahren, ich habe dann auch 1, 2, 3 volle Jahre zum Beispiel an Daten, ich kann zum Beispiel messen, haben sich die Kununu-Bewertungen verbessert, hat sich die Anzahl der Mitarbeiterempfehlungen erhöht, dann kann ich aus dem Recruiting messen, ist die Zahl der Leute, die ein Vertragsangebot von uns ablehnen, ist die gesunken, weil die merken, ey, die Leute wissen, wovon sie reden. Also wenn wir alle diese Dinge haben, dann können wir das über Jahre auch mal belegen und angenommen jetzt, es verändert sich irgendetwas, ne? Und dann merkt man, nach 2 Jahren gibt es vielleicht wieder einen Knick oder so, dass man sagt, hey Leute, scheinbar gibt es hier irgendwie ein bisschen wieder eine Veränderung, wir sollten noch mal drauf gucken. Weil wenn du überlegst, dass du 2019 deine Arbeitgebermarke entwickelt hättest und ich hätte dich gefragt, ob du 2023 noch dasselbe Unternehmen bist, wie du 19 warst, dann wäre das die Antwort bei fast keinem Unternehmen ja gewesen.
Was ja auch am Ende nicht vernünftig wäre, ne? Weil man will sich ja natürlich weiterentwickeln.
Und du tust es ja automatisch, ob du es willst oder nicht. Also Kultur verändert sich ja immer. Es gibt keinen starren Begriff, sondern du holst neue Leute rein, die bringen wieder neue Leute, neue Dinge mit. Also es verändert sich permanent, ob du willst oder nicht.
Kultur ist ja erstmal gewachsen und Kultur in sich ist ja erstmal Veränderung. Das Neu-Hinzukommen von Teilen, das Fehlen von manchen Teilen. Ne? Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Das heißt, auch die Marke, die du gebrandet hast, darf sich dann aber ja auch verändern. Dass man sagt,
darf sich auch
Nachhaltigkeit ist uns wichtig, aber jetzt kommt noch das und das Thema zum Beispiel mit rein, genau. Was jetzt auch auf einmal noch eine höhere Priorität auf einmal kriegt.
Genau, aktuelles Beispiel ist ganz klar, ist Return to Office, was momentan ein großes Thema ist. Nehm mal als Beispiel, du hättest dich als Firma ganz klar auf, hey, wir sind wertschätzend, du kannst arbeiten von wo du willst, positioniert. Und jetzt auf einmal sagt der Vorstand, aber jetzt bitte zurück ins Büro. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht das mit deiner Arbeitgebermarke? Dein vorheriges Arbeitgeberversprechen, hey, du kannst von überall arbeiten etc., ist jetzt nicht mehr gültig. Jetzt solltest du versuchen, etwas Neues zu kreieren. Jetzt solltest du versuchen, vielleicht einen Ersatz dafür zu finden, dass man sagt, hey, wenn wir das nicht sind, was können wir dem stattdessen bieten? Du musst ja wieder ein neues Versprechen liefern als Arbeitgeber, sowohl deinen Mitarbeitenden als auch den neuen.
Du musst Authentizität beibehalten und schaffen.
Genau, Authentizität, ne? Beziehungsweise auch die Glaubwürdigkeit, beziehungsweise die Übereinstimmung mit dem, was du versprichst, mit dem, was tatsächlich passiert ist. Ne? Das ist ja die möglichst hohe Schnittmenge zwischen den beiden, wird ja gemeinhin als Authentizität dann irgendwie bezeichnet. Und das sollte möglichst groß sein.
Wir sind jetzt schon bei fast 20 Minuten, deswegen würde ich dich nämlich noch gerne fragen, was wünschst du dir oder was glaubst du, was die Zukunft da bereithält in der Sparte? Weil, wie wir am Anfang schon gesagt haben, das ja jetzt noch nicht in jedem Unternehmen so wahnsinnig präsent ist.
Also was ich mir wünschen würde für die Zukunft ist, dass die Firmen bei ihrer Positionierung mutiger sind. Wir erleben es so oft, dass Firmen auf einem wirklichen Schatz an Sachen, an Kultur sitzen. Wenn wir da eintauchen im Rahmen der Interviews, dann merken wir so, krass, sowas macht ihr, das ist ja Wahnsinn. Warum weiß das keiner? Warum kommuniziert ihr das nicht? Also, dass man ein bisschen mehr Selbstbewusstsein entwickelt, um zu sagen, hey, wir sind auch wirklich gut. Na, die meisten Firmen kehren sich ja, die sagen ja dann, ja, wir sind ja nicht Tesla oder so, wir sind ja nur wie alle anderen und so. Nein, es gibt in jeder Firma etwas und das ist den meisten auch irgendwie bewusst, aber man nimmt es gar nicht als Stärke wahr. Und dass man das selbstbewusst auch mutig nach außen vertreten kann, das würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, weil oftmals sehen wir, dass dann bei der Arbeitgebermarke so der Eindruck ist, sagen wir mal, du stellst zwei Routen vor, eine sehr gewagte und eine vielleicht eher so, die es wieder mehreren recht macht. Dass dann oft gesagt wird, naja, also die gefällt uns schon, ne, die mutige Variante, aber wir wissen ja dann nicht, dann nehmen wir am Ende, gehst du doch lieber kein Risiko ein. Und das würde ich mir wünschen, dass das ein bisschen mehr outgoing wird, ein bisschen mehr Positionierung. Ne? Wer bin ich überhaupt? Wofür stehe ich? Und das wäre sozusagen der Wunsch. Was ich glaube, wohin die Reise geht, das hängt ein bisschen von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Wir sehen immer, je mehr, wenn Rezession oder wenn wirtschaftlich jetzt nicht gerade Boomphase ist, dann greifen die Leute eher zu defensiven Geschichten. Also jetzt wollen wir nicht in der Krise noch bold auftreten. Da haben wir ein bisschen Angst davor, dass das falsch rüberkommt und so. Aber gerade in der Krise ist Positionierung umso wichtiger, dass man sagt, wir haben einen klaren Fahrplan. Wir gehen jetzt durch diese Krise mit einem klaren Ding durch und das ist wichtig.
In den unsicheren Zeiten, wo alles nicht so ganz safe ist, wo ich nicht weiß, was morgen ist, wenn ich dann da einen habe, der einen klaren Plan hat, zugegeben, vielleicht einen sehr mutigen Plan oder einen, wo ich sage, das ist aber gewagt, aber ey, immerhin, der hat einen Plan und da kann ich kann diesen Weg dann zusammengehen und dann hast du ja auch wieder direkt, genau, dass du dran gebunden bist, weil du sagst, zum Beispiel auch als bestehender Mitarbeiter, wir gehen diesen Weg zusammen und der ist gewagt, aber ey, ich bin hier von Anfang an dabei und ich gehe diesen Weg jetzt auch halt mit. Ne?
Genau, und du gibst den Mitarbeitenden ja auch die Macht, selbst zu entscheiden, ob sie dazu bereit sind oder nicht. Ne? Also wenn du das nicht tust und die Mitarbeitenden sagen, ja, aber ich weiß ja gar nicht, wohin die Reise da geht, ne? Und Employer Branding ist ja auch immer ein Prozess, es ist ja Brand, nicht Brand, sondern es ist ja Branding, also es ist ja auch ongoing, der Prozess.
Ein sogenanntes Tu-Wort.
Ein Tu-Wort, genau. Und dann habe ich ja auch nur die Möglichkeit zu sagen, will ich da mitgehen oder nicht? Und wenn ich da nicht mitgehen will, ist ja auch fein, darf ja auch jeder mit entscheiden. Und das würde ich mir wünschen. Ich sehe aktuell jetzt nicht so, dass der Mut groß regiert. Aktuell sind jetzt alle ein bisschen zurückhaltender. Woran das liegt, können wir jetzt lange spekulieren. Aber ich würde mir wünschen, dass das wieder ändert, weil die Firmen wirklich auf einem Schatz von Dingen sitzen, den sie kommunizieren könnten, wenn sie das wollten.
Ich finde, das ist eine sehr schöne Zukunftsaussicht. Ich bin da ganz bei dir. Ich glaube auch, dass das eine sehr gute Idee ist. Und wo wir beim Thema Mut sind, man könnte auch sagen, dass es ziemlich mutig ist, anzufangen, auf LinkedIn Memes zu posten. Das ist was, was mich persönlich auch ein bisschen interessiert. Ja, ja. Wo ich mit dir einmal ganz kurz drüber sprechen möchte. Du postest ja auf LinkedIn, jeden Tag haben wir eben geklärt, 11.55 Uhr, kurz vor der Mittagspause postest du Memes. Da würde ich auch gerne mal drüber sprechen, weil das ist ja praktisch ein persönliches Branding, wenn man so will, von dir. Genau. Wie du dazu gekommen bist.
Ja, wie bin ich dazu gekommen? Es gab auf Instagram gab's einen Meme-Kanal, der heißt Agenturboomer. Also, ne, Grüße gehen raus an Johannes, ne, nach Hamburg. Und als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, niemals im Leben klappt das für HR. Niemals. Also niemals kann HR über sich selber so lachen. Ich habe gedacht, das wird nicht klappen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann probiere ich das mal aus. So, dann probiere ich das mal aus und habe das erstmal ein halbes Jahr anonym versucht. Also da wusste man nicht, wer da dahinter steht. Weil ich war damals und bin ja heute auch selber HR-Dienstleister.
Ja.
Das heißt, ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass sozusagen unsere Kundinnen und Kunden denken, ich mache mich jetzt hier über meine eigenen Kundinnen und Kunden lustig. So, und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, nach dem halben Jahr, es ist eigentlich gar nicht so. Also auch HR lacht auch sehr viel und HR kann da auch drüber lachen. Und dann hat sich das irgendwie so eingeschlichen. Und jetzt bin ich seit 4 Jahren und jetzt ist das wie so eine, ja, wie eine Sucht geworden, könnte man sagen. Also ich kann auch nicht mehr ohne.
Ich habe hier auf der Messe auch schon viele Memes gesehen. Mit Daenerys Targaryen habe ich eine gesehen. Mit Steve Harvey heißt der, glaube ich, habe ich gesehen.
Ja, genau.
Die selbst für mich, der ich in der HR nicht so wahnsinnig tief drin bin, die ich schon selbst lustig fand, weil es einfach echt gut gemacht ist und immer sehr, sehr knackig. Da haben wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen, dass man versucht, möglichst große oder lange Botschaft in möglichst wenig Text und kurz und knapp zu verpacken.
Genau, ja, das ist ja eigentlich das Ziel. Das Ziel des Memes ist es ja, eine möglichst kurze Aussage, und dazu brauche ich ein Bild, was die Aussage unterstützt. Das Bild muss ich erkennen können, also ich muss die Aussage des Bildes verstehen, und beides zusammen ergibt ich reiße quasi beides aus dem Kontext und versehe beides mit einem neuen Kontext. Das heißt, das Bild des Memes alleine bedeutet eins, der Text was anderes, und beides zusammen ergibt etwas Neues. Und je kürzer das ist, desto besser kommt es an, und je mehr die Zielgruppe damit relaten kann, desto besser funktioniert es am Ende.
Was ich mich jetzt auch dann gerade gefragt habe, wenn da nicht viel Text ist, dann bedeutet das natürlich auch immer, dass ein gewisser Interpretationsspielraum da ist.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass diese Memes auch ein wahnsinniges Potenzial haben für Diskussionen, für anregende Gespräche und so, wenn man sagt, ja, das verstehe ich jetzt so und wie machen wir das jetzt?
Ja, absolut. Also es gibt ja auch nicht nur Fans davon, von dem Kanal, das kann man ja auch ganz klar sagen. Aber das häufigste Missverständnis ist, der Kontext des Bildes oder des Videos wird nicht verstanden. Also wenn ich Daenerys Targaryen jetzt nicht kenne aus Game of Thrones, dann kann ich mit dem Meme natürlich nichts anfangen. Wenn ich den Hintergrund kenne, fühle ich mich aber gleich related, weil hey, ich habe ein Insiderwissen, so nach dem
Motto. Genau, ich bin in dieser elitären Gruppe.
Genau, es ist was Elite. Ich kann darüber lachen, andere können darüber nicht lachen.
Ja.
Das heißt, ich habe ein Verständnis, was andere nicht haben. Das ist der eine Punkt. Dann gibt es natürlich viele, die sagen, Humor hat im Geschäftsleben nichts verloren. Gibt es ja auch viele, die sagen, Beispiel, Typos in Memes. Ne? Also ich baue absichtlich in jedes Meme einen Rechtschreibfehler drin, immer. Weil das halt Memesprache ist. Ne?
Ja, klar.
Das ist der häufigste Triggerpunkt überhaupt für Leute, dass du auf LinkedIn aktiv Dinge pushst mit Rechtschreibfehlern. Da kommen viele einfach nicht drauf klar.
Ist
da
verrückt,
steht dann drunter, das heißt aber denen, nicht dem oder so. Ne? Und dann immer Kommentare drunter. Und da merkst du einfach, dass für viele Humor in der Geschäftswelt ist das noch ein sensibles Thema, weil ich nicht weiß, ist das jetzt erlaubt oder nicht? Und das ist so ein Tabu, ne? Darfst du jetzt im Geschäftsfeld, wie viel Grad an Witzigkeit, an Humor ist noch erlaubt? Und da an dieser Tabugrenze gibt es dann die Reibereien.
Was aber auch wichtig ist, glaube ich, das aufzuhören, weil spätestens, wenn die Gen Z zum Beispiel komplett angekommen ist im Arbeitsmarkt und die da volle Möhre drin sind, dann wird es, glaube ich, lustiger und auch in manchen Momenten bestimmt weniger ernsthaft auf eine gewisse Art und Weise. Das muss ja aber nicht unbedingt was Schlechtes sein.
Genau, klar, wir machen das jetzt nicht flapsig. Ne? Du darfst jetzt nicht anfangen, den Pausenclown zu machen oder so. Ne? Das ist natürlich auch nicht das Ziel. Aber Humor ist ja lediglich das Vehikel, um etwas zu transportieren, sei es eine Botschaft, sei es eine schwierige Situation, ein schwieriges Thema, was ich damit aufbrechen kann. Mit einer Pointe kann ich schwierige Themen viel leichter transportieren, als wenn ich es jetzt versuche, bierernst zu machen. Und deswegen glaube ich schon, das wird sich ein bisschen anpassen, aber es ist schon so, dass viele Menschen da extreme Berührungspunkte damit haben, zu sagen, ich mache mich jetzt im Büro ein bisschen auch mal zum Affen.
Hast du für dich da festgestellt, dass es demografisch vielleicht auch bestimmte Generationen dann eher sind, die, oder ist das überhaupt so ein Generationending oder ist das?
Nein, also ein Altersthema ist es nicht. Also was man sagen kann, alle solche Kommentare kommen ausschließlich immer von Männern.
Ja,
immer. Das wundert mich wenig. Also es gibt nicht, also ich habe noch nie eine Frau gehabt, die gesagt hat, die sich über Typos beschwert hat. Noch nie. Die sagen, da kommt dann immer irgendein Hans-Jürgen, der dann sagt, aber das heißt doch dem und nicht denen oder so. Es gibt keine Frauen, die so, also auch Hasskommentare, wenn ich die kriege, ne? So, dir sollte man mal die Fresse polieren oder so, wenn sowas kommt.
Auf LinkedIn oder
auf
was?
Auf LinkedIn, ja. Mit Klarnamen und Abteilungsleiter und weiß ich nicht was. Es kommt das immer und ausschließlich von Frauen. Von Männern. Nicht von Frauen. Also ansonsten ist es ein Altersthema, ist es nicht. Also die Hälfte meiner Follower hat Senior-Level-Status. Ich habe ungefähr 1000...
Um das kurz zu sagen, über 55.000 Followern, ne?
Genau, ja genau. Von den über 55.000 Followern ist die Hälfte, also über 27.000 Follower, haben Senior-Level-Status auf LinkedIn oder geben es zumindest von sich selbst an. 1000 davon ist C-Level, also das sind Vorstands- oder Geschäftsführer, die dem folgen. Also es ist längst nicht so. Juniors macht bei mir gerade mal, ich glaube so, also selbst, freiwillige Selbstangabe, ne, macht so 8-10% aus. Also das ist längst nicht so, dass das nur für, dass nur junge Leute ein Bedürfnis danach haben. Auch Ältere haben ein Bedürfnis danach, dass es im Beruf ein bisschen lockerer zugeht.
Ich finde, dass das, wo wir gerade eben auch bei Pointen waren, auch eine sehr schöne Schlusspointe ist für diesen Podcast. Und damit möchte ich mich, lieber Michael, bei dir ganz herzlich bedanken für deine Hacks und für deine Zeit. Schön, dass du da gewesen bist.
Niklas, danke für die Einladung. Hat mich auch gefreut.
Und für alle Zuhörenden, wenn ihr das Interview nachlesen wollt, wie immer auf unserer Website hrm.de. Und denkt immer daran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor eures Unternehmens.